Moin moin und hallo. Herzlich willkommen im zweiten Arbeitstag der Woche. Heute ist Dienstag, der 9. April. Mein Name ist Helene Volkmeier und ich bin seit Mittwoch letzter Woche als Praktikantin in der Kulturredaktion beim Hamburger Abendblatt. Bisher kann ich nur sagen, macht hier Spaß. Und ich grüße an der Stelle gleich mal meine tollen Kollegen und Kolleginnen in der Kulturredaktion. Mal sehen, was heute für mich anfällt. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 126.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Helene, da schließen wir uns an. Vom Audio-Team in Richtung Kulturredaktion herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Becker und wir sind für Sie, liebe Podcast-Freunde, diese Themen angegangen. Kinderpornografie. Die Zahl der minderjährigen Nutzer steigt. Aber an dem Thema hängt ein Problem dran, welches vielleicht für den einen oder anderen neu ist. Nämlich, wir alle können ganz plötzlich in den Verdacht geraten, ob jung oder alt, Nutzer von Kinderpornografie zu sein. Wir sind völlig unschuldig, aber trotzdem, die wichtigen Infos gleich. Außerdem, gestern haben die Bauarbeiten auf der vielleicht umstrittensten Baustelle Hamburgs begonnen. Ich spreche von der Reventlowstraße. Im Mittelpunkt die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg. Unsere Reporterin Kathi Krause hat gestern mit ihr gesprochen und wir bekommen einen Einblick in die Gedankenwelt von Stefanie von Berg. Und dann bleiben wir beim Thema Baustelle, denn auf der A7 wird die Anschlussstelle Bahrenfeld gesperrt und zwar für, ich mache hier mit Absicht eine lange Pause, und zwar für 2,5 Jahre. Warum so lang? Die Details kommen von unserer Reporterin Elisabeth Jessen. Wir starten jetzt. Kinderpornografie, vielleicht eins der übelsten Worte, die wir alle kennen. Was einfach nur schrecklich ist und uns wütend macht, die Zahl der Nutzer steigt, auch unter Minderjährigen. Allerdings müssen wir auch darüber sprechen, was denn eigentlich alles unter den Begriff Kinderpornografie fällt. Da gibt es nämlich einen Punkt, der in der Zuordnung mindestens für Verwirrung sorgt und dazu führt, dass Menschen in einen Verdacht geraten, der einfach nur absurd ist. Aber der Reihe nach. Unser Polizeireporter André Zanfakili ist zugeschaltet. Lass uns erstmal über die Zahlen sprechen, die die Polizei veröffentlicht hat. Wie sieht es aktuell aus? Wie viele Minderjährige führt die Polizei in ihrer Statistik in der Sparte Nutzer auf?
Also da gab es einen extremen Sprung von 2022 auf 2023. 2022 sind 51 Kinder ermittelt worden, die Kinderpornografie besessen oder verbreitet haben. Und im vergangenen Jahr waren es 81.
Okay, das sind jetzt erstmal die Zahlen, aber wir müssen auch nachfragen, André, was ist es denn überhaupt? Was passiert denn da auf den Handys? Was wird schon alles, in Anführungszeichen, schon alles als Kinderpornografie überhaupt angesehen?
Also das sind eigentlich Nacktbilder von Kindern. Das kann, sag ich mal, ein harter Porno sein, so wie sich das viele Leute vorstellen, oder ein harter Missbrauch. Das kann aber auch, sag ich mal, das Nacktfoto an der Ostsee beim Baden sein.
Ja, und dann kommen wir natürlich in einen gewissen Bereich, wo wir sagen, da weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich mich richtig verhalten soll. Also wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, was passiert, dass das Eltern natürlich im Urlaub Fotos von ihren Kindern machen oder die Großmutter ihr Kind beim Baden fotografiert oder irgendwas. Das ist ja schon mal außen vor. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Das ist ja, ich würde mal sagen, das ist normal. Aber jetzt kommt's. Was passiert, wenn ich auf dem Handy, theoretisch auf dem Handy meines Kindes etwas entdecke, wo ich sage, damit habe ich aber Bauchschmerzen. Das ist nicht in Ordnung. Das geht weit über das, was wir beide eben besprochen haben, hinaus. Was kann ich denn dann überhaupt tun? Weil in dem Moment, wo ich es jemandem zeige, gebe ich es ja theoretisch weiter.
Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hingehe und sage, Mensch, das ist irgendwie im Klassenchat, ich mache jetzt den Lehrer drauf aufmerksam und schicke ihm das, dann habe ich Kinderpornografie verbreitet. Da werde ich dann bestraft. Und das Problem ist, durch die Gesetzgebung haben die Gerichte überhaupt gar keinen Spielraum, sondern da wird man verknackt wegen einem Verbrechenstatbestand. Das hat natürlich auch echte Auswirkungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein junger Vater bin, habe das Ding gemacht und ich bin Trainer irgendwie bei einer Jugendmannschaft, das kann ich danach abhaken. Das steht in meinem Führungszeugnis. Also das hat auch wirklich schlimme und konkrete Auswirkungen auf das Leben von ganz normalen Menschen, die nichts, aber auch gar nichts mit Pädophiler krimineller Energie zu tun haben.
Dieses Gesetz, über das wir hier gerade reden, ist 2021 verschärft worden. Und der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt, das ist ein schlecht gemachtes Gesetz. Wenn ich das so höre, würde ich sagen, ja, das ist nicht bis zum Ende durchdacht.
Ja, also ich sag mal, Politiker wissen auch nicht, was ein Pfund Butter kostet. Und das sind manchmal so Zaungäste des Lebens. Also da fragt man sich, wie kommt man auf diese Idee? Und fragt man sich nicht, und was passiert dann in der Praxis? Da sind die offenbar ganz weit weg. Und zumindest in diesem Fall hat man festgestellt, dass man da wirklich Mist gemacht hat und relativiert das jetzt. Es wird der minder schwere Fall eingeführt werden. Das sind genau diese Fälle, die dann problematisch werden.
Aber André, vielleicht auch ein bisschen ungläubig nochmal nachgefragt bei dir. Was mache ich, wenn ich auf dem Handy meines Kindes oder in irgendeinem Klassenchat, auf dem Rechner, was auch immer, ein Foto finde, welches ich für unangemessen bewerte? Verstehe ich dich richtig? Das soll ich dann löschen, aber das ist doch eigentlich auch nicht in Ordnung.
Naja, wenn ich es nicht lösche, besitze ich es. Und dann habe ich auch ein Problem.
Das ist ja ein
Also
Teufelskreis.
das ist wirklich, ja, das ist so eine Zwickmühle, in der man sitzt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele einfach sagen, löschen, wiedersehen. Ich kümmere mich nicht weiter drum, bevor man da irgendein Fass aufmacht, aus dem man nicht wieder rauskommt.
Gut, aber zum Schluss eine Sache wollen wir auch noch mal festhalten, André, damit hier nicht so ein falscher Zungenschlag reinkommt. Das eine ist, dass es hier einen Bedarf gibt, ein Gesetz zu verbessern. Das haben wir ja nun, glaube ich, hinlänglich geklärt. Auf der anderen Seite scheint es ja auch möglicherweise so zu sein, dass heutzutage bei den Kindern eine gewisse Unbedarftheit herrscht bei einer bestimmten Art und Weise von Bildern. Könnte das auch sein?
Ja, also das wird vielleicht so sein. Natürlich sind die Verbreitungsmedien ganz anders als früher. Nicht? Heute hat man ein Handy, da ist eine Kamera drin, da kann man viele Sachen machen. Das Problem ist eigentlich bei der ganzen Sache, dass zum Beispiel viele Leute denken, sie sind privat. Nicht? Wenn ich so einen Familienchat habe und die Oma fotografiert den Enkel an der Ostsee nackt beim Planschen und schickt das in Familienchat, da ist man nicht privat. Die ganzen großen Anbieter, die lassen das mit Algorithmen durchforsten in den USA, melden das dort einer Stelle, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, die sofort das Bundeskriminalamt informiert.
Himmel, was für ein schwieriges Thema. Ich glaube, da sollten wir uns noch mal eine juristische Auskunft dazu holen. Das machen wir dann in den nächsten Tagen. Danke an Abendblatt-Polizeireporter André Zantwakin. Vielleicht einer der aktuell einsamsten Menschen in Hamburg. Naja, ich sollte nicht übertreiben, aber vielleicht einer der einsamsten Politiker in unserer Stadt, beziehungsweise eine der einsamsten Politikerinnen. Ich spreche von der Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg. Sie steht im Zentrum des Streits um die Baustelle in der Reventlowstraße. Sie erinnern sich, es geht um 700 Meter Veloroute. Unsere Lokalreporterin Kati Krause hat mit Stefanie von Berg gesprochen. Gestern, anlässlich des Starts der Bauarbeiten. Und wir können uns jetzt mit Kati etwas darüber austauschen, welchen Eindruck Frau von Berg macht. Mitten im Zentrum eines riesigen Streits. Kathi, diese Frau hat in den letzten Monaten ohne Ende auf die Mütze bekommen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist noch nicht mal die Frage. Wie ist die Frau im Moment drauf?
Also zumindest die Kritik, die von den verschiedenen Parteien gegenüber der Bezirksamtsleiterin aus Altona geäußert werden, die lässt sie nicht kalt. Das hat man gemerkt. Also es gibt jetzt einige Kritiken, die ich da auch ihr jetzt sagen muss, damit sie dazu Stellung beziehen kann. Und das hat sie, wie sagte selbst, das trifft mich, hat sie gesagt.
Sag mal ein Beispiel.
Man hat ihr fehlende Bürgernähe vorgeworfen, dass sie nicht eine, also als Bezirksamtsleiterin würde man sich eben jemanden vorstellen, der mehr für alle da ist, den gesamten Bezirk repräsentiert, eine integrierendere Wirkung hat. Und das sieht sie eben ganz anders. Sie sagt, sie würde sehr wohl mit allen nach innen und nach außen, sie wäre immer für alle ansprechbar, immer für alle da und kann das so nicht nachvollziehen.
Ist das nicht auch manchmal das Problem, dass du sagst, du kommunizierst, aber auf das, was die andere Seite sich wünscht, mal so formuliert, gehst du halt null ein, weil du sagst, ich kann von meiner Position gar nicht abweichen, sodass im Grunde ja so eine richtige Kommunikation auf dem Level, den du dir eigentlich wünschst, nämlich im Sinne von Austausch und jeder geht von seinen Forderungen vielleicht ein Stück zurück, gar nicht möglich ist? Ist das nicht vielleicht auch ein Missverständnis, was da vorliegt?
Jetzt ja bei den Grundlagen von Kommunikation gelandet. Ne? Ja, also ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, aber es spielt auch eine Rolle, wie sie eben eine Vorstellung hat, wie sie ihr Amt auszufüllen hat, aber auch eine Vorstellung davon, was es. Sie sagt, es gibt bestimmte Richtlinien, an die muss sie sich halten, unter anderem eben diese Geschichte, dass sie gut haushalten muss und deswegen kann sie eben diese Baustelle nicht zurückdrehen. Das ist ja eine von ihren Leitlinien, die sie sich setzt und von denen sie nicht abrückt. So, und daran reibt man sich jetzt, ne? Also man kann ihr jetzt eben nicht vorwerfen, dass sie keine Haltung hat.
Nee, das finde ich, und das hatten wir bei, also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, wir reden seit korrigiere mich seit 3 Monaten über dieses Thema, immer mal wieder.
Die Baustelle? Ja.
Ja, und sie steht ja da auch immer mal wieder im Mittelpunkt. Du hast mit ihr gesprochen, wir hatten sie bei uns auch im Interview, sehr ausführlich sogar, da hat sie also wirklich komplett Stellung nehmen können. Wir haben das über 2 Tage sogar gezogen, weil wir auf keinen Fall den Eindruck vermitteln wollten, dass wir sie an irgendeiner Stelle da im wahrsten Sinne schneiden. Für sie ist das, glaube ich, eine ganz schwierige Situation. Ich habe aber trotzdem, es nützt ja am Ende nichts, ich habe trotzdem das Gefühl, sie hat das unterschätzt.
Naja, auf der einen Seite, als es damals diese Vorstellung der Baustelle gab, wurde gesagt, das wird Kritik ernten, das ahnen wir schon. Aber natürlich, dass es in diesem Umfang zu einem Streit kommt, das hat ja keiner erahnt. Das glaube ich nicht. Dass es zu Klagen gibt, dass es zu Zerwürfnissen zwischen Politik und Verwaltung kommt wegen 700 Metern Baustelle, kann niemand ahnen, denke ich.
Nee, aber du hast natürlich, eine Sache hat sie tatsächlich geschafft und ich glaube, das ist nichts etwas, was sie sich auf die positive Seite in ihrem Hausaufgabenheft schreiben wird. Sie hat ein Symbol geschaffen. Und Symbole sind ja oft etwas Irrationales, was du am Ende gar nicht mehr von der Tagesordnung runterkriegst, obwohl es eigentlich nur ein Symbol ist. Also vielleicht steckt da ja, auch das hatten wir des Öfteren schon erörtert, und da frage ich mich, ob ihr diese Tragweite so klar ist. Da manifestiert sich eine Unzufriedenheit möglicherweise, die sich jetzt nur ein Ventil gesucht hat.
Ja, wobei das wäre natürlich eine Unzufriedenheit, die dann aber natürlich jetzt in dem Fall die falsche trifft. Also ich meine, die Bezirksamtsleiterin von Altona kann nun bedingt etwas für die ganzen zahlreichen Baustellen im Bezirk Altona. Ne? Also die kann nichts für die Fernwärmebaustelle, sie kann nichts für die Autobahndeckelbaustelle, das kommt alles von anderen Stellen. Ne? Dann wäre das natürlich eine Kritik, die sie jetzt wirklich ungerechtfertigt trifft. Also auch wenn du sagst, es ist ein Symbol. Ne?
Mhm. Also, an welcher Stelle sagt sie denn, ja, möglicherweise, da müsste ich nochmal in mich gehen zumindest und nochmal einen zweiten Moment überlegen, denn irgendwo müsste sie doch bei der Menge an Kritik, die auf sie einprasselt, und da beneide ich sie nicht eine Sekunde drum um das, was sie da gerade durchmacht, müsste sie doch zumindest mal sagen, tja, das hätte ich anders angehen sollen, oder aber hier gibt's eine Lösung, weil am Ende, Kathi, läuft es ja so, wie ich das im Moment politisch auch verstehe, dass sie sich sehr viele Gegner auch innerhalb der politischen Szene gemacht hat, die sie ja eigentlich in dieses Amt auch getragen hat, dass es dann am Ende auch um ihre Wiederwahl geht, oder?
Ja, genau darum ging es ja jetzt auch in dem Gespräch, dass nämlich jetzt mehrere Parteien aufgrund dieser Baustellenstreits sich von ihr distanzieren, also auch Parteien, die sie braucht, die um eine Mehrheit zu haben, die sie dann eben wieder ins Amt, in ihrem Amt unterstützen. Es war ja unter anderem, war sie von der CDU und von der SPD unterstützt worden. Die SPD kündigt jetzt bei uns an, dass sie einen eigenen Kandidaten aufstellen werden, sie nicht mehr unterstützen, und auch die CDU kündigt an, dass sie zumindest Alternativen prüfen wollen. Und auch die anderen Parteien haben nicht, also die waren ja eh schon da sozusagen bisher nicht diejenigen, die sie unterstützt haben, haben aber auch keine Fans geworden in den letzten Jahren und werden sie auch nicht unterstützen. Das heißt, bis jetzt steht sie dann sozusagen mit der Fraktion Grünen dann alleine da. Das ist zu wenig. Das heißt, sie muss irgendwie die Leute noch mal wieder von sich überzeugen. Und dann wird's eng, ne? Also wenn jetzt sozusagen nicht die CDU nochmal umschwenkt, und die müssen dann ja auch, es geht jetzt ja alles um die Bezirksamtswahlen im Juni, da muss man sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, ne? Im Moment würde das, glaube ich, reichen mit CDU und Grüne, aber auch schon eng. Also das wird schwierig.
Unsere Lokalreporterin Kathi Krause über die Situation von Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg. Auch nochmal nachzulesen auf abendblatt.de. Wir bleiben beim Thema Baustelle. Wir bleiben in Altona. Jetzt geht es um den Deckel. Stichwort A7. Diese Megabaustelle ist eh schon eine riesige Belastung für alle Anwohner und für alle Menschen, die dort unterwegs sind. Keine Frage. Hier gilt Geduld. Jetzt gibt's aber nochmal eine böse Überraschung, sozusagen als Bonustrack. Die Anschlussstelle Bahrenfeld wird für 2,5 Jahre gesperrt. Und zwar komplett. Unsere Lokalreporterin Elisabeth Jessen war exklusiv für das Abendblatt auf der Baustelle unterwegs. Und Elisabeth, warum gleich komplett gesperrt? Geht das nicht auch anders?
Also das kann man, glaube ich, relativ einfach erklären. Natürlich haben die sich das sehr gut überlegt. Im Moment wird der Verkehr auf der Autobahn, das wird ja, ist ja ein Bau im laufenden Verkehr. Also alle 6 Fahrstreifen werden auf der Fahrbahn Richtung Norden geführt. Und auf der Fahrbahn Richtung Süden wird gerade gebaut in dem Bereich. Und da muss man natürlich, um mal später einen Deckel oben drauf zu legen, braucht es natürlich Seiten- und Mittelwände. Und diese Wände werden gerade gebaut. Und man kann sich ja vorstellen, dass irgendwann so eine Wand zugemacht werden muss, damit ich irgendwann einen Deckel oben drauf machen kann. Und dafür sind dann eben die Auffahrt und die Ausfahrt gesperrt. Und das dauert halt, weil es halt so eine große Baustelle ist. Deshalb dauert es so lang.
Nun ist es aber tatsächlich so, dass nicht nur die Autofahrer betroffen sind, sondern auch Fußgänger und Fahrradfahrer müssen tatsächlich mal mit Einschränkungen rechnen.
Ja, weil es gibt eine Brücke, die muss abgebrochen werden. Und das ist im Moment eine, wo die Fußgänger und Fahrradfahrer die Autobahn queren können. Und die wird abgebrochen, damit man dann eben diese Wände bauen kann. Es wird aber eine provisorische Straße geben, über die dann die Fahrradfahrer und Fußgänger auch fahren können. Und im Übrigen auch die Autofahrer, weil es wird zwar die Anschlussstelle Bahnfeld gesperrt, aber die Leute von da müssen ja trotzdem irgendwie auf die Autobahn. Und die werden dann auch über diese provisorische Straße geleitet und können dann in Othmarschen auffahren. Das ist ein bisschen längerer Weg natürlich, aber zumindest kommen sie auf die Autobahn, ohne völlig im Stadtverkehr zu versinken.
Es gibt eine Bürgerinitiative Ohne Dach ist Krach, die kämpft seit Jahren für diese sogenannte Überdeckelung der A7. Wie finden die das denn eigentlich? Verlieren die Geduld oder sagen die, ihr seid auf einem guten Weg?
Also ich habe bei meinem Besichtigungstermin da auf der Baustelle ein Mitglied getroffen, Herrn Schulz, und mich hat sehr erstaunt, was er gesagt hat. Er ist nämlich seit 30 Jahren Mitglied in dieser Bürgerinitiative und er hat gesagt, wir haben uns das hier alles sehr, sehr viel schlimmer vorgestellt. Er wohnt auch wirklich an der Autobahn. Und er sagt einfach, Frau Fischer, die Projektkoordinatorin, die sei immer ansprechbar, die würde das den Beteiligten gut erklären und den Anwohnern. Die sind einfach nur heilfroh, dass sie das durchgekriegt haben. Ursprünglich sollte dieser ganze Tunnel in Altona ja kürzer werden und dass sie einfach in ein paar Jahren, ja, sie müssen noch warten, das stimmt, aber dass sie in ein paar Jahren dann wirklich Ruhe haben werden. Und es verbindet eben auch diese Stadtteile. Also ich habe auch gedacht, da kommt jetzt einer und regt sich richtig auf. Nein, im Gegenteil, er war wirklich voll des Lobes für die Arbeiten da, die da gemacht werden.
Und wenn ich das höre, dass es diese Bürgerinitiative seit über 30 Jahren gibt, Elisabeth, das ist jetzt wahrscheinlich nicht, ich sag mal, möglicherweise denkt der eine oder andere, ich formuliere jetzt hier gerade was flapsig, aber man muss ja den Tatsachen auch mal ins Auge sehen. Einige, die in dieser Bürgerinitiative Mitglied sind, werden vielleicht gar nicht mehr erleben, dass das alles tatsächlich fertig ist. Das hat was mit dem Alter dann tatsächlich zu tun. Die setzen sich auch tatsächlich für eine gute Sache ein, muss man einfach mal sagen. Ist ja schon fast selbstlos.
Ja, also auch Herr Schulz ist 77. Er wird es noch erleben, aber er sagt, nicht jeder, der sich da engagiert hat, erlebt es noch. Also einige gibt es nicht mehr, hat er gesagt.
Ja, und ich muss dann auch sagen, Hut ab, wenn die Projektleitung tatsächlich immer ansprechbar ist. Das ist ja eigentlich auch mal eine gute Nachricht bei so einem Riesenprojekt. Ich glaube, diese Frau, die du da erwähnt hast, die hat ja auch noch was anderes zu tun, als sich mit dieser Bürgerinitiative auseinanderzusetzen.
Ja, aber sie ist eben so ein Typ, die macht einen guten Eindruck da, die macht einen guten Job und wir werden alle noch, also auch wir, die wir einfach nur dran vorbeifahren und Richtung Süden wollen, noch genug fluchen über die Baustelle, aber die haben ja jetzt schon diese Sperrung auf den Herbst verlegt, also den Beginn der Sperrung, weil vorher soll nochmal die Europameisterschaft in Ruhe über die Bühne gehen und die Sommerferien, weil sich die Autofahrer einfach nicht so leicht an so neue Verkehrsführungen gewöhnen. Und da, also im Sommer haben wir zwar viel Verkehr, aber wenigstens nicht auch noch schon diese Sperrung.
Es ist wirklich nur schwer vorzustellen, aber irgendwann ist auch diese Baustelle fertig. Und dann fragen wir uns alle, wie war das bloß ohne diesen Deckel? Lokalreporterin Elisabeth Jessen über die Komplettsperrung der Anschlussstelle Bahrenfeld, die im Herbst losgeht. Episode 126, das war das Ende. Nein, noch nicht ganz. Der zweite Arbeitstag der Woche wäre noch nicht sozusagen auf die Schiene gebracht, wenn nicht er im Studio wäre. Sebastian Günther, mein Producer. Du hast mal ein bisschen gesammelt, was an Feedback zusammengekommen ist. Und ich glaube, wenn ich so deine Stirn sehe, die ist in Falten gelegt, es hat ganz schön gescheppert.
Ja, es hat in den Kommentarspalten ganz schön gescheppert und diesmal ging es gar nicht um die AfD, Cannabis oder den HSV, da wo es sonst immer scheppert. Es ging um einen 80-jährigen alten weißen Mann, wie du ihn betitelt hast.
Ja, ich befürchte, es ging um die Folge von vorgestern.
Richtig, um die Sonntagsfolge und um deinen Titel vor allem. Ja. Wie lautet der noch?
Ja, zum 80. Geburtstag von Gerhard Schröder, Christoph Schwennicke, der Politikchef von T-Online und ich, wir haben die Doku von Schröder auseinandergenommen, die in der ARD lief und ich habe die Folge benannt. Ich dachte, ich muss mal ein bisschen pieksen und die Leute auch so ein bisschen auf Puls bringen. Alter weißer Mann, Doppelpunkt, ist Gerhard Schröder noch zurechnungsfähig? Und das mit dem Pieksen hat doch geklappt scheinbar.
Das hat geklappt und zum Beispiel unsere Hörerin oder unser Hörer, das kann man bei dem Namen nicht sagen, Pommes mit Mayo, schreibt dazu, bitte in Zukunft Formulierungen wie alter weißer Mann lassen. Das schadet der Glaubwürdigkeit bei der völlig berechtigten Kritik an Gerhard Schröder.
Ja, jeder kann mal googeln, wie alt ich bin. Also ich finde, ich darf das sagen, alter weißer Mann. Gibt's auch noch was anderes zu dem Thema?
Finde ich ehrlich gesagt auch, dass man das bei dir sagen kann. Nein, es gibt noch eine Frage und zwar von unserer Hörerin Gabriele Jochstadt. Und da möchte ich auch gleich mal auf deinen großen Stanley Cup gucken, denn sie hat geschrieben...
Mein Thermosbecher.
Ja, sie hat geschrieben, zu viel Wodka intus und ich weiß nicht, meint sie dich... Oder Gerhard Schröder?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Gerhard Schröder ist ja bekannt dafür, dass er, glaube ich, eher Rotwein trinkt als Wodka, soweit ich das weiß.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich trinke auch lieber Rotwein und als Wodka. Und ich habe definitiv nicht im Stanley Cup Rotwein drin.
Nein, ich kann ja jetzt mal leaken, wie es so schön heißt. Ich kann es ja jetzt verraten, denn ich weiß, was da drin ist. Und liebe Hörer, es ist sehr langweilig. Es ist einfach nur warmes Wasser oder heißes Wasser.
Ja, stimmt leider. Das soll gesund sein. Ich habe das einfach mal geglaubt. Darf ich noch mit einem Kompliment aufhören?
Ja, ich bitte darum.
Und zwar waren wir beide ja zusammen am Karfreitag bei Sebastian Knauer, dem berühmten Klassikpianisten aus Hamburg. Und der hat uns ja eine Stunde in seinem neuen Studio-Office empfangen und auch für uns gespielt, also auch für die Hörer. Also die Folge ist, finde ich, wirklich richtig hörenswert. Und Lissy hat die nämlich auch sehr gut gefallen. Ich hatte die Folge benannt mit "Ist klassische Musik nur etwas für Tatterkreise?" Und Lissy schreibt, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. So, also man hat jetzt die Wahl zwischen diesem schönen Gespräch, Karfreitag, nochmal nachhören, Sebastian und ich bei Sebastian Knauer, oder aber man ärgert sich oder findet es richtig gut, was wir am letzten Sonntag, also vorgestern gemacht haben zum Thema Gerhard Schröder. Wie auch immer, wir freuen uns über jeden, der uns hört, abonniert oder uns Komplimente macht oder uns auch zerreißt. Ein Feedback ist auch völlig okay und wir hören uns hoffentlich morgen wieder, oder? Bist du auch dabei?
Ich bin immer dabei, aber nur noch morgen, denn danach habe ich Urlaub.
Ah, das ist ein ganz schlechtes Thema. Bye, bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Zum zweiten Mal sind in Hamburg auf einer speziellen Jobmesse Sicherheitskräfte für die Fußball-EM gesucht worden. 1000 Securities fehlen immer noch, aber auch andere Branchen, die von der EM profitieren, könnten langsam auf die Suche gehen, sagt uns Dan Wahlfeld vom Arbeitgeberservice Hamburg. Weil er die sogenannte Kaiserreichsgruppe unterstützt haben soll, ist ein 66-Jähriger aus dem Kreis Segeberg vor dem Hamburger Oberlandesgericht angeklagt worden. Er soll der Gruppe seine Unterstützung für einen Umsturz signalisiert haben. Außerdem war er in Pläne involviert, Kremlchef Putin für den Putsch zu gewinnen. Rund 30 Millionen Euro soll es kosten, der Neubau der Feuerwehr- und Rettungswache Schnelsen. Jetzt wurde der Grundstein dafür gelegt. Die neue Wache entsteht am Schleswiger Damm. 200 Feuerwehrmänner und Frauen sollen dort in etwa 2 Jahren ihre Arbeit aufnehmen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.